Ja, herzlich willkommen bei uns in der CGD in Steinen. Ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem ersten Vortrag in der Vortragsreihe Unsere Ehe soll noch besser werden. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich verspreche euch, es wird interessant, es wird hilfreich, es wird spannend, es wird lehrreich und es wird euch heute bestimmt weiterbringen. Und zwar jeden von euch, der hier ist und diese Vorträge anhört. Schön, dass auch der Wilfried hier angekommen ist, die weite Fahrt gut überstanden hat, dass alles funktioniert hat. Lasst mich vorab noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Der Hinweis, die Toiletten, die sind im Keller unten. Der Weg ist lang, ihr müsst ihn also mit einberechnen. Ja, das ist also im Keller unten. Dann, es gibt eine digitale Aufnahme dieser Vorträge im MP3-Format. Die kann bei uns nach dem Vortrag bezogen werden. Am besten, ihr gebt uns einen USB-Stick. Das wäre am einfachsten. Wir können auch eine CD brennen. Kostet dann 1 Euro. Was ist das? Noch ein Stick? Sind noch ein paar Sticks da, die kann man käuflich erwerben, falls jemand einen haben möchte. Genau. Also ihr könnt nach dem Vortrag dann auf die Technik zukommen. Wir tun unser Bestes. Diejenigen, die nur einmal da sind und von extern kommen, die werden zuerst bedient und die anderen halt so nach und nach. Wir versuchen, dass wir alle weitergeben können, wer einen möchte. Dann gibt es hinten im Raum einen Büchertisch. Dort sagt zu dem Thema, sagt Wilfried Block dann später noch was. Dann möchte ich noch sagen, Wilfried Block lebt von diesen Vorträgen und seiner Vortragstätigkeit. Alle Spenden, die ihr da hinten in diese braunen Kisten reinlegt, egal was da vorne dran steht, alles, was wir hinten in diesen Kästen finden an Geld, bekommt er 1:1. Also lasst euch ermutigen, etwas zu spenden, jeder so, wie er es vermag. Nach dem Vortrag gibt es die Gelegenheit, am Büchertisch mit Wilfried auch noch zu sprechen, beziehungsweise unten kann man noch ein bisschen was trinken oder ein paar Chips essen und miteinander reden. Nehmt euch die Zeit, Gespräche sind wichtig. Ja, zum Wilfried Block eine Kurzvorstellung. Er ist geboren 1957, verheiratet mit Silvia, hat 2 Kinder. Seit er im Jahr 1980 während seiner Bundeswehrzeit zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, steht er in der aktiven Gemeindearbeit. In den 1990er Jahren arbeitete er in Mannheim, nun lebt er mit seiner Familie im Landkreis Fulda. Seit 1995 leitet er die Konferenz für Gemeindegründung, KFG, die in 1983 gegründet wurde, also seit 1995. Ja, Gott hat ihm in besonderer Weise das Thema Ehe aufs Herz gelegt. Er möchte mit seinen Vorträgen die Ehen stärken, denn ohne gesunde Ehen gibt es keine gesunden Gemeinden. Und ich bin ganz gespannt, was wir heute hören werden am ersten Vortrag Bausteine einer glücklichen Ehe. Vielen Dank. Zum Anfang möchte ich noch beten und dann hat Wilfried das Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir den Vortrag hier hören können. Möchte ich bitten, dass du uns Konzentration schenkst und alles wegnimmst, was uns ja in den Gedanken auch abdriften lässt. Möchte ich bitten, dass wir gut zuhören können. Möchte ich bitten, dass du auch zu uns in unserem Leben sprichst. Amen. Amen.
Ja, lieber Bernd, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Ich bin nicht alleine gekommen, sondern habe noch eine junge Familie mitgebracht, muss ich da schon sagen. Ein Ehepaar, die ihr erstes Kind erwarten dürfen. Die sind gerade bei uns als Praktikanten in unserer Gemeinde und Sie durften sich aussuchen, bei welchen Vorträgen Sie mich begleiten wollten. Und da haben Sie sich dieses Wochenende ausgesucht. Und ihr seid so lieb, Sie auch mit aufzunehmen, Gastfreundschaft zu üben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wahrscheinlich wisst ihr, dass ich schon sehr, sehr lange, gefühlt 100 Jahre mit Findeisens verbunden bin. Wir haben schon an verschiedenen Orten zusammen, auch in Gemeinden gearbeitet, gedient, im Raum Karlsruhe und später im Raum Mannheim. Also Peter und Monika sind auch ganz alte Freunde, weil sie schon so alt sind, ja? Gut. Ja, der Bernd hat eben schon ein paar Sätze gesagt zu mir, aber ich will das noch mit Fotos beweisen, dass ich wirklich verheiratet bin, ja? Denn es gibt auch Leute, die halten Ehevorträge und haben keine Ahnung von Ehe. Das ist meine ehemalige Verlobte, die ihr da seht, mit der ich jetzt schon fast 35 Jahre verheiratet sein darf. Und wie ihr eben aus dem Lebenslauf gehört habt, haben wir tatsächlich badische Kinder. Nämlich, unser Sohn ist in Karlsruhe geboren. Bevor wir nach Mannheim kamen, waren wir 5 Jahre in Karlsruhe und unsere Tochter in Mannheim geboren. Und wir haben Schwiegerkinder aus Mazedonien, unsere Schwiegertochter und unser Schwiegersohn aus Kirgisien, ein Russlanddeutscher. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Das war an Matthias Adresse gerichtet. Er hat es verstanden, gut. Er ist auch irgendwo geboren, wo denn? Nee, in Darmstadt, aber seine Eltern kommen aus Kasachstan oder woher? Gut, Sibirien. Ja, da ist unsere Schwiegertochter noch schwanger und dann hat sie uns diese kleine Maus beschert vor einem Jahr. Und da freuen wir uns natürlich riesig. Wenn man über 60 ist, darf man auch mal Großvater werden. Ja, da manche sind schon mit Anfang 40 Opa und bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, der Bernd hat es schon genannt. Unser Thema für heute Abend, Bausteine einer glücklichen Ehe. Solltet ihr eine Bibel mitgebracht haben oder ein neues Testament, dann möchte ich euch Mut machen, es aufzuschlagen, und zwar im Epheserbrief, Kapitel 5.
Sieht auf hinten welche aus, ganz gut.
Ja. Nebenbei, ich mache euch Mut, zu solchen Vorträgen immer die Bibel mitzubringen. Sollten die Vorträge langweilig sein, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also bringt sie lieber mit. Ich habe euch vorgewarnt, ja? Epheserbrief, Kapitel 5. Ich glaube, das ist der wichtigste Text, der je über Ehe geschrieben wurde und auch der schönste. Wollen wir es neu hören? Ich weiß, hier wurde schon gepredigt darüber, vielleicht auch schon bei Hochzeiten und vielleicht haben auch einige selbst darüber schon gepredigt oder es war ihr Trautext, aber lasst es uns neu hören. Paulus schreibt, und während wir lesen, versucht doch mal darauf zu achten, wo hier die Bausteine einer glücklichen Ehe sein könnten. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und dann zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel: Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er einen Strich unter das bisher Gesagte und fasst mit folgenden Worten zusammen: Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einen sehr interessanten Vergleich gebraucht. Er sagte, die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein, und die drin sind, wollen hinaus. Seltsam. Hier sind ein paar junge Leute, ich nehme an, die sind noch nicht alle verheiratet, und die würden gerne heiraten, wenn möglich, noch in diesem Jahr 2019. Ja, schön, dass Sie noch kommen, da sind noch allerbeste Plätze frei. Wir haben gerade erst begonnen mit dem Epheserbrief, Kapitel 5, habe ich gelesen. Unser Thema heißt Bausteine einer glücklichen Ehe. Und jetzt haben wir hier dieses Zitat von Shaw, der sagt, die draußen sind, wollen hinein, und die drin sind, wollen hinaus. Hier sind einige, die würden sehr gerne heiraten, bald, möglichst bald. Und andere, die sind schon eine Weile verheiratet, 5, 10, 20 Jahre. Manche haben sogar schon den 30-jährigen Ehekrieg hinter sich. Und da ist auch schon die Frage aufgekommen, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier einen Hinterausgang? Gibt es hier einen Notausgang? Oh nein, eine Ehe soll ein Leben lang halten. Nicht nur irgendwie mit Ach und Krach, sondern sie soll schön werden. Sie soll wachsen. Sie soll harmonischer und inniger werden. Und so schauen wir jetzt auf die Steine, die Paulus hier genannt hat. Erster Baustein, verlassen. Jawohl, eine Ehe beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Paulus zitiert 1. Mose 2, 24, das ist Gottes Grundordnung für die Ehe überhaupt. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Warum wird das hier nur von dem Mann gesagt? Muss nicht auch die Frau Vater und Mutter verlassen? Natürlich. Aber Paulus macht eine Entsprechung, eine Korrelation. Christus hat den Vater im Himmel verlassen, um sich eine Braut zu erwählen und sie eines Tages dem Vater ohne Flecken und Runzel vorzustellen. Und darum spricht er hier von dem Mann in dieser Korrelation. Aber natürlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was gemeint ist. Ich habe 16 Jahre meines Lebens in Baden verbracht, und es war hier in Baden, da besuchte ich ein junges Ehepaar, die hatten geheiratet, hatten sogar eine separate Wohnung bezogen, das heißt, sie wohnten nicht mit Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus, aber weil die Mutter des Ehemannes auch in derselben Stadt lebte, ging der junge Ehemann mittags zum Essen immer zu seiner Mama anstatt zu seiner jungen Frau. Ja, wahrscheinlich hat die Mama noch besser gekocht in den ersten Ehewochen und Monaten. Vielleicht hat ihm seine junge Frau Dosenfutter hingestellt oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Kann auch sein, weiß ich nicht, ja. Aber sie hat sich das eine Weile angeschaut. Und dann hat sie sich den Herrn Gemahl vorgeknöpft und hat gesagt: Mein lieber Gatte, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst dir gut. Und er hat sich überlegt und ging von da an zu seiner jungen Frau. Und ich ging zu seiner betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. ja, das war gar nicht so für sie einsichtig. Zum Glück sind hier nicht so viele betagte Muttis, die schauen mich dann immer so streng an. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass der Herr Sohn nie mehr bei der Mama essen darf. Doch, ab und zu darf man bei der Mama essen, aber doch nicht jeden Tag, wenn die Frau zu Hause wartet. Es geht gar nicht ums Essen. Übrigens, ich habe bei meiner Mama noch gegessen, da war sie 91,5 Jahre alt, da hat die immer noch genauso gut gekocht wie eh und je. Wer kocht besser als die eigene Mama, ja? Aber wie gesagt, ab und zu. Und es geht gar nicht ums Essen, es geht darum, wenn Mann und Frau etwas miteinander zu besprechen haben, was ihre Ehe, ihre Beziehung angeht, dann muss man das immer zuerst mit dem Ehepartner tun und nicht gleich zur Mama oder Schwiegermama rennen oder sonst jemand, dem Onkel und der Tante. Das bringt sonst großen Stress. Jetzt habe ich eben gesagt, dieses Ehepaar, die hatten eine separate Wohnung. Ja, was ist denn, wenn man mit den Eltern oder Schwiegereltern unter einem Dach lebt? Das ist doch wunderbar, das ist doch prima. Früher haben 3 oder 4 Generationen immer unter einem Dach gelebt. Nur dann müssen ganz klare Absprachen getroffen werden. Da kann nicht einfach die Mutter oder Schwiegermutter reinlaufen in die Wohnung der jungen Leute, ohne anklopfen, ohne klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Na, dann wird Freude aufkommen, ja. Das geht nicht. Aber wenn da gute Absprachen getroffen werden, kann das ein großer Segen sein. Und dann noch ein Wort an die Eltern unter uns. Ihr habt eben meine Kinder gesehen. Die haben beide im Jahr 2016, vor 3 Jahren, geheiratet. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, die sind jetzt verheiratet, die müssen jetzt ihren Weg gehen, die müssen auch ihre Fehler machen. Wir beide, wir halten uns ganz gepflegt zurück. Und wenn die Hilfe brauchen, dann werden wir mit Blaulicht nach Göttingen fahren oder nach Marburg, wo sie leben, ja? Dann werden wir sofort da sein. Aber wenn sie uns nicht rufen, halten wir uns schön zurück. Und so machen wir das auch. Ja, nicht in die jungen Ehen hineinfunken. Ja, nicht. Da kann man große Schuld auf sich laden. Also, wir sehen, verlassen, das macht Sinn, da muss ein Schnitt passieren. Natürlich ist es ein Verlassen im Guten, in Dankbarkeit für all das Empfangene im Elternhaus, in Ehrerbietung gegenüber den Eltern, aber trotzdem muss ein Verlassen stattfinden. Zweiter Baustein, anhängen. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Einige von uns wissen, dass das Alte Testament, aus dem Paulus ja hier zitiert, in hebräischer Sprache geschrieben wurde. Und hier gebraucht die Bibel ein Wort, 1. Mose 2, 24, da steht wörtlich, die beiden werden zusammengelötet werden. Warum denn das? Was soll das denn bedeuten? Nun, löten war die denkbar festeste Verbindung, die man im Altertum kannte. Schweißen ist ja eine moderne Erfindung, aber löten, Metalle erhitzen und mittels eines Zusatzstoffes miteinander verschmelzen, das hat man schon vor Jahrtausenden gemacht. Und man konnte sich nichts fester Verbundenes vorstellen, als wenn etwas zusammengelötet war. Das Wort gebraucht Gott von der Ehe. Und da können wir eine erste Definition ableiten. Ehe nach der Bibel ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Ich sehe einige schreiben und manchmal werden dann auch die Handys gezückt und die Folien abfotografiert. Das braucht ihr nicht. Ihr könnt die alle kriegen. Ich habe die schon auf einem Stick. Ja, die gebe ich dem Bernd oder jemand anders an der Technik. Ihr könnt das alles haben, was ihr hier sehen werdet. Ja? Aber ihr dürft auch schreiben. Wer schreibt, der bleibt. Ja, ich schreibe auch immer, wenn ich im Vortrag sitze. Eine Ehe ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt, zwischen Zweien. Heute muss man das deutlicher sagen. Zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass es gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt und habt keine Sorge, ich werfe auf niemanden einen Stein. der eine solche gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingeht. Aber ich sage mit aller Deutlichkeit, Ehe ist das nicht. Das ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Okay, so können wir das nennen. Ehe ist immer zwischen Mann und Frau. Nur wird man das nicht mehr lange öffentlich so sagen dürfen, fürchte ich, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Und ich hoffe, wir sagen es dann immer noch. Ehe ist zwischen Mann und Frau. Aber jetzt zurück zu dem Anhängen, zu dem zusammengelötet werden. Das hat eine Konsequenz. Was bedeutet Anhängen? Und was ich jetzt sage, wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen zunächst erschrecken. Hört mir in Ruhe zu, wie ihr gesitteten Südbadener das so macht. Normalerweise ja, und ich erkläre es. Es hat eine Konsequenz und die lautet, Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, ich weiß doch, dass Ehen zerbrechen können. Meine Frau und ich, wir setzen uns wirklich seit über 30 Jahren für Ehen ein und wir konnten es ein paar Mal nicht verhindern, dass Ehen zerbrochen sind. Von Christen, die einmal vor Gott und vielen Zeugen versprochen hatten, dass sie ihr ein Leben lang treu bleiben wollten. Und sie sind doch zerbrochen. Und habt keine Sorge, ich werfe auf niemanden einen Stein, der eine Ehescheidung erlebt und erlitten hat. Ich ahne doch, wie viel Jammer und Herzeleid damit verbunden ist für die Betroffenen und auch für die Kinder, die da womöglich mit im Spiel waren. Aber ich rede jetzt zu allen, die verheiratet sind oder noch heiraten werden. Machen wir uns das bewusst. Scheidung kommt nicht in Frage. Eine Ehe soll ein Leben lang dauern, bis der Tod uns scheidet, sagt Jesus Christus im Matthäusevangelium. Als Silvia und ich geheiratet hatten, verbrachten wir unsere ersten Ehejahre in Karlsruhe am Rhein, in der badischen Hauptstadt. Und ich muss euch leider gestehen, unser erstes Ehejahr war das schwierigste von allen, die wir bis jetzt hatten. Warum? Sie kommt aus Österreich, aus Kärnten. Ich komme aus der Nähe von Kassel. 1000 Kilometer dazwischen. Man denkt zwar, man kennt sich schon recht gut, aber wir hatten uns bis zur Hochzeit nur ein Dutzend Mal gesehen. Trotzdem, da war eine, so eine Wanne voll Briefe hin und her gegangen, echte Briefe mit Hand geschrieben, ja. Und man denkt, man kennt sich schon so gut. Pustekuchen tut man. Kennenlernen wirst du den anderen erst, wenn du auf engem Raum rund um die Uhr mit ihm zusammenlebst, dann wird man sich wirklich kennenlernen. Und so war es auch bei uns. Und deswegen, wir hatten Startschwierigkeiten. Das lief noch nicht rund. Und das hat meine Frau mal geäußert. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal einen Spaziergang machen. Und der wurde lang. Im Karlsruher Schlossgarten, raus bis in den Hartwald. Und dieser Spaziergang hat unsere junge Ehe gerettet. Nein, nicht der Spaziergang. Gott hat unsere Ehe gerettet. Und ich habe an diesem Nachmittag zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir haben geheiratet. Wir haben vor Gott und Zeugen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen. Weißt du was? Wir haben Anfangsschwierigkeiten. Unsere Rädchen laufen noch nicht gut zusammen. Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott um Hilfe bitten. Lass uns auch nicht so stolz sein, Menschen um Hilfe zu bitten, wenn es sein muss. Aber wir löschen das Wort Scheidung von unserer Festplatte, das heißt, wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit, Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Und das kann nicht mehr lange dauern, wie ihr an dieser friedhofsblonden Haarfarbe zweifelsfrei erkennen könnt. Das kann nicht mehr lange dauern. Bei jedem weiteren Punkt kommen noch Gäste. Ich bin gespannt, ob das bis zum 7. Punkt so weitergeht. Aber schön, wir freuen uns, dass ihr noch zu uns stoßt. Wir sind bei dem Thema Bausteine einer glücklichen Ehe. Haben im ersten Punkt gesagt, eine Ehe beginnt mit Verlassen und der zweite Anhängen. Also Scheidung kommt nicht in Frage. Und ich habe noch etwas gesagt bei jenem Spaziergang. Es gibt nur die Flucht nach vorne. Wir laufen nicht zurück. Wir laufen nicht auseinander. Wir schauen auf ein Ziel. Wir wollen zusammen alt werden oder eben bis Gott einen von uns beiden wegnehmen. Und ich hoffe, ihr hattet auch schon mal so einen Punkt in eurer Ehe, wo ihr das mal richtig festgemacht habt vor Gott und gesagt habt, Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir werden uns den Problemen stellen. Wir werden an unserer Ehe arbeiten. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen und mit dem können wir auch diese Probleme lösen. Und das kommt für uns nicht in Frage. Das wäre ganz wichtig. Denn wenn nur einer die Ehe aufgibt, der andere kann sie alleine nicht aufrechterhalten. Das ist das Schlimme. Manchmal möchte einer gerne weiter an der Ehe arbeiten und der andere wirft das Handtuch. Und dann ist es vorbei. Wir brauchen nicht das Handtuch werfen. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tun kann. Der kann auch Ehen heil machen. Also, es gibt nur die Flucht nach vorne. Dritter Baustein, ein Fleisch werden. Wir bleiben noch für einen Augenblick in diesem wichtigen Vers aus dem 1. Mosebuch, den Paulus hier zitiert und an zentraler Stelle platziert. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, erster Baustein, mit seiner Frau zusammengelötet werden, anhängen, zweiter Baustein, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das meint aber nicht nur die körperliche Dimension, dass man eben auch zusammenkommt, wie Mann und Frau das tun, sondern hier ist ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib gemeint, also alle Ebenen unserer Persönlichkeit. Und dann wird deutlich, dass das nicht nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon im vollen Sinn geschehen ist. Auch das dauert Jahre und Jahrzehnte, bis man immer mehr ein Fleisch geworden ist. Man kennt den anderen inzwischen gut, man weiß schon, wie er denkt, empfindet, fühlt, was er mag, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser aufeinander eingehen. Und ich hörte einmal, wie jemand behauptete, dass wenn zwei so schön und harmonisch miteinander gelebt hätten über Jahre und vielleicht Jahrzehnte und sich dabei oft noch verliebt in die Augen geschaut hätten, dass sie sich dann sogar manchmal ähnlich würden bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Da bin ich aber sehr skeptisch. Vor allem seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten. So wie die zwei da vielleicht, hä? Oder die? Also lassen wir das dahingestellt sein, ob man sich da äußerlich ähnlich wird oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Vierter Baustein, lieben. Merkt ihr, was ich tue? Ich gehe am Text entlang und nehme die Verben heraus, die Tätigkeitsworte, die Verben, die sagen doch am meisten aus. Die sagen noch mehr aus als Adjektive oder auch die Substantive und erst recht als die Artikel und so weiter. Vierter Baustein, lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, als ich den Text vorgelesen habe, habe ich dreimal so meinen Finger gehoben. Einige haben sehr konzentriert in ihre Bibeln geschaut, die haben das vielleicht gar nicht bemerkt. Ich habe jedes Mal, wenn Paulus die Männer angesprochen hat, so den Finger gehoben. Denn als Paulus hier schrieb, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich glaube, als der Brief zum ersten Mal vorgelesen wurde von einer Rolle, damals in Ephesus, da sind die Männer zusammengezuckt. Was? Hat er eben gesagt, ihr Männer, liebt eure Frauen? Warum sind die da zusammengezogen? Weil das ganz neu war. Das war revolutionär. Man hat die Literatur des Altertums genau untersucht und war auf der Suche, ob da irgendwo bei den alten Griechen, Römern, Persern, alten Hochkulturen eine Aufforderung zu finden wäre, wo der Mann aufgefordert würde, seine Frau zu lieben. Fehlanzeige. Aber so dicke Bücher, in denen steht, was Frauen alles tun sollen, alle von Männern geschrieben. Interessant, gell? Und hier schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das war wirklich provokativ. Provocare heißt ja nach vorne rufen. Hier hat Paulus die Männer nach vorne gerufen, herausgefordert. Denn er schreibt nicht, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben. Wäre das nicht für manche von uns schon eine Herausforderung gewesen? Für mich auf jeden Fall. Ich habe beobachtet, da müsst ihr mir jetzt nicht sofort zustimmen. Ihr müsst mir bei gar nicht zustimmen. Ja? Ihr hört das alles in Ruhe an, was ich sage, und prüft es mit der Bibel und so weiter in der Hand. Und dann könnt ihr das annehmen, was ihr für wertvoll achtet, und den Rest lasst ihr durch sie durchfallen. Also ich wollte sagen, Paulus spricht hier die Männer an, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Und ich glaube, der Frau muss das hier nicht gesagt werden. Woran liegt das? Könnte es sein, dass sich Frauen leichter tun zu lieben? So ist jedenfalls meine Beobachtung. Frauen lieben ihre Männer, sie sind ja beziehungsorientiert. Sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber dafür habe ich jetzt keine Statistik. Lass mir das dahingestellt sein. Auf jeden Fall, der Frau muss es hier nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, der Frau wird es in Titus 2 gesagt, Klammer zu. Ja? Aber hier, in dem großen Text über die Ehe, muss es der Frau nicht gesagt werden. Aber uns Männern, dreimal. Ihr lieben Männer, ich werde mich hüten, euch irgendetwas zu unterstellen. Ich frage nur, ich stelle nur eine Frage. Könnte es sein, dass wir Männer hier eine Schwachstelle haben, dass wir uns schwerer tun mit dem Lieben? Ich gestehe euch, ich habe mich in anfechtungsreichen Stunden schon gefragt, ob wir Männer überhaupt lieben können. Aber das war vielleicht ein bisschen zu negativ, ja, zu destruktiv, wie auch immer. Ich frage nur, ihr wisst es, ihr müsst es selbst beantworten, ob ihr euch da schwerer tut. Ihr Männer, liebt eure Frauen, sagt Paulus. Und dann sagt er nicht, so wie sie euch lieben, sondern er legt die Latte auf Weltrekordhöhe. Er sagt, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, viele von uns, wenn nicht alle, wissen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn man Zeit für einen anderen gibt, gibt man etwas. Man gibt Zeit. Wenn man Geld gibt, gibt man Geld. Wenn man Gesundheit opfern würde, gibt man Gesundheit. Habt ihr gehört von unserem Bundespräsidenten Steinmeier, dass er vor einigen Jahren eine Niere gespendet hat für seine Frau? Alle Achtung. Da ist er aber in meiner Achtung so gestiegen, ja, ganz unabhängig vom Parteibuch. Wenn du eine Niere spendest, gibst du etwas, du gibst ein Organ. Aber Christus hat am Kreuz nicht ein Organ für uns gespendet. Er hat sein Leben und sein Blut gegeben für uns. Mehr können wir Menschen nicht geben. Und mit dieser hingebungsbereiten, opferbereiten Liebe sollen wir Männer unsere Frauen lieben? Merkt ihr, wie dünn da die Luft wird? Ja, es haben schon viele Männer zu ihren Frauen gesagt, zu ihren Angebeteten vor der Hochzeit, warte mal ab, wenn wir verheiratet sind, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und dann nach der Hochzeit hat die Frau festgestellt, dass sie einen Analphabeten geheiratet hat, der scheinbar gar nicht lesen kann. Ja? Oder manche haben gesagt, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Ja, 2 Jahre später haben sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt. Was sollen diese Sprüche? Was soll das? Ja? Man muss den Zuhörern immer einmal zuprosten, damit die auch sehen, dass der Redner ein Glas hat, sonst rennen immer welche und holen ein Glas. Also ich hab ein Glas, ja, ist für alles gesorgt. Gut, also lassen wir diese Sprüche. Wo ist denn das Problem? Das Problem ist zunächst mal, dass wir fast automatisch Lieben mit Verliebtsein verwechseln. Das geht ganz automatisch. Schaut, verliebt sein ist etwas Schönes. Die zwei da, die sind verliebt bis über beide Ohren, ja. Der Himmel ist rosarot, hängt voll Geigen und alles ist so schön. Man ist wie auf einer kleinen Wolke. Da wird etwas ausgeschüttet in unsere Blutbahnen. Endorphine oder wie das Zeug heißt, ja. Und wir sind ein bisschen high. Ja, da ist was in unseren Blutbahnen unterwegs. Und Fachleute sagen uns, jetzt muss mal die Jungverliebten hier zuhören, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, ein Egoist, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt haben möchte und so weiter und der an mir schuldig werden kann. Und da ist das Verliebtsein ganz schnell über alle Berge. Verliebtsein ist ein Gefühl, das kommt über einen wie ein Regenschauer im Mai und kann auch wieder gehen. Was ist denn echte Liebe? Ich weiß nicht, wer von uns noch Ernst G. Meyer gekannt hat, einer der beiden Gründerväter der Konferenz für Gemeindegründung. Bernd, du? Ernst Meyer? Ja? Na gut. Das ist von ihm. Er hat in einem Studienheft Kennzeichen echter Liebe genannt, in einem Studienheft über das Thema, das wir heute Abend haben, Ehe. Und dann hat er Kennzeichen aufgezählt. Vergleich das mal mit Verliebtsein. Echte Liebe ist aufopfernd. Die Liebe Gottes war nicht platonisch. Er hat seinen Sohn geopfert für uns. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, dem wird man nicht zusammenschimpfen, dass er in so eine Kiste reinpasst. Ja? Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist schön, das gehört dazu. Das nennt man Erotik. Aber es können Zeiten kommen, wo wegen Alter, Krankheit, Schwachheit, Pflegebedürftigkeit gar nicht mehr viel ist mit Anziehungskraft. Und dann könnte die Liebe zwischen den beiden schöner und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen ständig Händchen halten, Küsschen hier, Küsschen da. Das ist schön, das ist doch klar. Aber so wächst nicht die Liebe, sondern die wächst durch Kommunikation. Man muss eine Beziehung aufbauen zu dem anderen und das geht nicht durch Händchen halten, das geht durch Kommunikation. Da muss man die Zukunftsvorstellungen miteinander harmonisieren und so weiter. Vielleicht kann man auch Händchen halten dabei, ja, aber wichtig ist, dass man redet. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Echte Liebe kann warten. Der Jakob in der Bibel diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Und ich sage immer wieder den jungen Mädchen bei Jugendveranstaltungen, wenn ich über Partnerwahl spreche oder andere Themen, ihr jungen Mädchen, seid doch nicht töricht. Wenn der Kerl vor der Ehe nicht warten kann, das sind doch dieselben Männer, die dann später auch in der Ehe nicht warten können. Und in der Ehe muss man auch aufeinander warten. Jeden Monat einmal, in Zeiten von Schwangerschaft, nach Geburten, bei beruflicher Abwesenheit und, und. Das ist doch gut, wenn man das schon vor der Hochzeit lernt. Da wird man doch nicht krank. Das im Gegenteil, man reift doch, indem man wartet aufeinander. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben, wie wir eben gesagt haben, eine lebenslange treue Bindung. Echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht Jesus Christus in der Mitte. Übrigens sehr schönes Motiv. Ich nehme an, dass ihr das auch bei Hochzeiten verwendet oder habt ihr das etwa extra für diese Tage kreiert? Ja? Wow, gut, danke. Ich bin begeistert. Also großartig, ja, was wir hier sehen, ganz hervorragendes Motiv. Da ist von der dreifachen Schnur die Rede. Ja, die wird dann immer enger gedreht. Das ist Christus. Wir brauchen als Ehepartner, wir dürfen nicht nur uns haben. Wir brauchen etwas, nein, jemanden über uns, dem wir zusammen anbeten und ihm dienen. Der lebendige Gott, der Herr Jesus Christus. Echte Liebe ist ein Abbild der Liebe Christi. Das wäre das Schönste, was über unsere Ehen gesagt werden könnte, über meine, über deine. Wenn jemand uns beobachtet und sagt, schau mal, wie der Mann seine Frau liebt. Schau mal, wie sich diese Frau dem Ehemann unterordnet und ihn respektiert, ihn achtet. Wäre das nicht großartig? wenn man das sehen könnte, Kennzeichen echter Liebe. Jetzt sind hier einige, die sagen, ja, wir glauben dir, dass du deine Frau liebst, auch wenn wir sie noch nicht kennen, aber wir glauben dir das, dass du deine Frau liebst, aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier einige Männer. Wo kommt denn die Kraft zum Lieben her? Können wir das im Knochenmark produzieren, wie die roten Blutkörperchen? Das tut unser Körper jetzt, während wir hier sitzen. Wenn er gesund ist, produziert er rote Blutkörperchen. Aber ich sage euch etwas, die Liebe brauchen wir gar nicht produzieren, sondern ich verkündige euch heute Abend keine Religion, keine Moral und schon gar nicht Gesetz. Ich verkündige euch Evangelium. Evangelium. Als die geliebten Kinder, so beginnt dieses Kapitel 5 des Epheserbriefs, so seid nun Nachahmer Gottes als die geliebten Kinder, als solche, die von Gott mit ewiger Liebe geliebt sind, denen sogar die Liebe Gottes in die Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, heißt es im Römerbrief. Und unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, eingangs, steht diese Aufforderung, werdet voll Geistes, besser übersetzt, lasst euch immer und immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Die Bibel lehrt, einmaligen Empfang des Heiligen Geistes. Du kannst den Heiligen Geist nur ein einziges Mal in deinem Leben empfangen. Aber du kannst immer und immer wieder mit dem Geist erfüllt werden, auch heute Abend, weil wir hier unter dem Wort Gottes und unter dem Wirken des Geistes Gottes sind. Also, und da bin ich jetzt bei einem Punkt angelangt, das ist das Wichtigste, was ich heute Abend sagen möchte. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Das ist sehr wichtig. Das muss jeder von uns verstanden haben. Schaut, verliebt sein, das ist ein Gefühl. Das kommt über dich und geht wieder. Aber echte Liebe, da kannst du dich immer wieder neu entscheiden. Ich will diesen Menschen, meinen Ehepartner, oder auch diesen Bruder in der Gemeinde oder diese Schwester oder irgendeinen anderen Menschen. Ich will ihn lieben, auch wenn er gar nicht liebenswert sich verhalten hat, auch wenn er mich enttäuscht hat, wenn er mir wehgetan hat, wenn er schuldig geworden ist, sogar wenn er mir untreu gewesen wäre. Ich sage so etwas nicht leichtfertig. Könnte ich mich neu entscheiden, ihn willentlich zu lieben? Schaut mal, wir Christen werden aufgefordert in der Bergpredigt, sogar unsere Feinde zu lieben. Ja, bitteschön, wie soll das denn gehen? Glaubst du, da kommt ein Gefühl über dich? Ja, da kommen Gefühle, ich sag dir welche. Hass, Wut und Hassgefühle kommen da über dich. Und wir sollen die Feinde lieben. Das geht nur, indem wir uns willentlich entscheiden und sagen, danke Herr, dass ich so von dir geliebt bin und ich möchte diese Liebe weitergeben. Sogar bis an Feinde, wie viel mehr an den eigenen Ehepartner. Willentliche Liebe. Und darf ich noch einen Satz sagen? Das ist der Grund, was ihr hier seht, warum meine Frau und ich bisher noch kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Noch kein einziges Mal. Werden wir auch in Zukunft nicht tun. Wenn das andere machen, das müssen die verantworten. Wir machen das nicht, weil wir glauben, dass sich auch Eheleute in einer Krise wieder neu entscheiden könnten, einander zu lieben und dass das wieder wachsen kann. Räumliche Trennung muss manchmal sein, muss ich dazu sagen, sonst werde ich nachher an den Ohren gezogen. Klar, wenn Männer trinken, Alkohol im Spiel ist und so weiter oder noch schlimmere Dinge passieren, dann muss manchmal räumliche Trennung sein, aber das heißt ja noch lange nicht Scheidung. Noch lange nicht. So, ich habe gerade ein paar sehr ernste Dinge gesagt. Es wird höchste Zeit, dass ich ein bisschen auflockere. Eine Referentin sprach bei einem Eheseminar vor lauter Frauen über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Und dann fragte sie in die Gruppe rein, wie viele von euch lieben denn ihren Ehemann? Was meint ihr? Wumm, alle Hände gingen hoch. Ja, klar. So logisch, das hatte sie nicht anders erwartet. Alle Hände gingen hoch. Dann fragte sie, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen, heute schon. Andere, gestern. aber manche wussten nicht mehr, wann sie das zum letzten Mal gesagt haben. Dann wurden sie gebeten, ihre Handys oder Smartphones zu nehmen und ihren Männern eine SMS oder WhatsApp-Nachricht oder so zu senden, nur mit 4 Worten. Ich liebe dich, Schatz. Die Frauen nahmen ihre Handys, tippten das rein und ging das mit Lichtgeschwindigkeit raus. Dann wurden sie gebeten, ihre Handys auszutauschen mit dem Nachbarn oder Vorder-Hintermann und mal die eingehenden Antworten laut vorzulesen. Ich gebe euch ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Sie schreibt, ich liebe dich. Er schreibt, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Hat einer geantwortet. Red nicht um den heißen Brei herum, wie viel brauchst du? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Wie, hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Auch sehr beliebt bei Männern, ja? Und das Beste zum Schluss. Wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben. Ja, seht ihr, das kann passieren, wenn sich Eheleute zu selten einander die Liebe versichern, ja? Gut, schön, dass ihr mal herzhaft gelacht habt, ja? Ich sagte heute schon mal, manche haben zu Hause nicht zu lachen, ja? Deswegen lacht ruhig mal hier beim Ehevortrag. Und trotzdem, jetzt wird's wieder ernst. Es gibt auch Situationen, das weiß ich sehr wohl, da kommen solche Worte schwerer über die Lippen, vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht. Aber da muss man alles dran setzen, dass man dem anderen wieder von Herzen sagen kann, dass man ihn liebt. Eine Frau, die kann das jeden Tag hören, meine auch, ja. Der wird das nicht so viel. 5. Baustein, nähren. 6. Baustein, pflegen. Die nehmen wir zusammen, weil die artverwandt sind, ja. Und dann schließen wir gleich mit dem 7. Also, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, fährt Paulus fort, sondern er nährt es, 5. Baustein, und pflegt es, 6. Baustein, wie auch der Christus die Gemeinde. Wir Eheleute, wir sollen auch nähren und pflegen. Und ich glaube wieder, dass das zuerst an unsere Adresse geht, von uns Ehemännern. Frauen können da immer mithelfen und ganz klar, aber es geht an unsere Adresse, denn ich glaube, solange wir gesund sind und einen Arbeitsplatz haben, ist es erstmal unsere Verantwortung, die Familie zu ernähren, physisch, aber auch zu nähren mit Worten, die Ehefrau zu nähren, dass kein Mangel ist an Kommunikation. Am Samstagnachmittag werden wir uns mit dem Thema intensiv befassen. Und nähren heißt auch geistlich nähren, im Sinne, dass wir Hauspriester sind, dass wir dafür sorgen, dass einmal am Tag man miteinander beten kann. Ich meine nicht Tischgebete, sondern zusammen vor Gott das Herz ausschütten kann oder dass eine gute Andacht gelesen wird am Tisch bei einer Mahlzeit, dass unsere Kinder auf gute Freizeiten geschickt werden. Das alles gehört zu nähren. Aber was heißt denn pflegen? Ich glaube, wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Und ein Motorrad und eine Motorjacht, mit der ihr den Rhein rauf und runter brettert, ja, das muss uns keiner beibringen. Aber wie pflegt man seine Frau? Jemand hat es so ausgedrückt, pflegen heißt investieren. Schaut mal, alles, was uns wert und teuer ist, da investieren wir. Wir erhalten den Wert. Wir investieren in unsere Häuser, in unsere Wohnungen, in unsere Autos, in unsere Motorräder, natürlich, in alles, was uns etwas bedeutet. Das lassen wir nicht vergammeln. Wir investieren. Und erst recht in Beziehungen. In jede Beziehung muss investiert werden. Wenn du einen Freund hast, eine Freundin, ja, ab und zu müsst ihr euch treffen, ab und zu müsst ihr euch schreiben, telefonieren. Man muss in Beziehungen investieren. Und in die Ehebeziehung, da meinen manche, das ist ein Selbstläufer. Da braucht man nicht investieren. Das geht von ganz alleine. Das geht von ganz alleine bergab, aber mit Lichtgeschwindigkeit. Da machen wir Männer manchmal einen seltsamen Denkfehler Und der lautet so: Jetzt habe ich geheiratet, jetzt läuft mir meine Frau nicht mehr weg, jetzt kann ich mich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Beruf, Karriere, Gemeindearbeit, Hobbys, Ehrenämter. Ja, und die Frau liegt zu Hause und weint in die Kissen. So wird es nicht funktionieren. So geht das nicht. In eine Ehe muss investiert werden. Was denn? Zum Beispiel die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung, drei große Z und viele andere Dinge mehr. Ich will in diesen Tagen so praktisch wie nur möglich reden. Ihr werdet mich ziemlich gut kennenlernen und meine Frau, ja, ich weiß nichts von euch, aber ihr werdet mich ganz schön kennenlernen. Ja, das habe ich meinen Rekruten auch immer gesagt, ja. Meine Herren, Sie kennen mich nicht, aber Sie werden mich kennenlernen. Das war aber vor 40 Jahren. Dann habe ich auch mal gesagt, ich fahre gleich mit Ihnen Schlitten, auch wenn kein Schnee liegt. Aber das sind alles so Sprüche bei der Bundeswehr, die lassen wir jetzt. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben zu Hause so eine Holzschachtel, so eine Box mit einem Deckel dran und da liegen Zettelchen drin. Meine Frau hat 10 Zettel geschrieben. Auf jedem Zettel hat sie irgendetwas draufgeschrieben, irgendetwas, mit dem sie mir eine Freude machen möchte. Und ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Ich habe nur leider 3-mal so lange dafür gebraucht, aber ist ja egal. Und ich habe mir Mühe gegeben, ich habe auch 10 Dinge aufgeschrieben, damit möchte ich meiner Frau eine Freude machen. Wir machen das jetzt schon zum wiederholten Mal. Aber ich denke noch an unser erstes Mal, da habe ich doch mal leichtfertigerweise auf so einen Zettel drauf geschrieben: Wenn ich demnächst wieder irgendwo auswärts bin zu Vorträgen, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Tja, dann saß ich da oben in Lübeck an der Ostsee und habe einen ganzen Freitagvormittag gebraucht, um einen Brief zu schreiben. Aber das war kein kurzer, das war ein ziemlich langer Brief und ich habe mir Mühe gegeben, habe den meiner Frau geschickt, die hat sich sehr gefreut. Die hat den aber nicht nur einmal gelesen oder zweimal, die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt er immer noch, ja, damit sie den ab und zu rausnehmen kann und lesen. Liebe Ehemänner, ich habe zu lange gebraucht, um zu begreifen, wie wichtig für eine Frau schöne Worte sind. Für meine auf jeden Fall und ich glaube für deine auch. Und wie negativ solche Worte sind, wie destruktiv Kritik und Nörgelei und Fertigmachen mit Worten, ja, verbal missbrauchen am Ende sogar, das wollen wir nicht, sondern ich habe zu lange gebraucht, um das zu begreifen, wie schön, wie wichtig das für meine Frau ist, liebevolle Worte von ihrem Ehemann zu hören. So, also, jetzt wollen die Männer gerne wissen, was da noch auf den Zetteln steht. Nein, nein, das verrate ich euch nicht, ja. Aber wenn ihr einen guten Tipp habt, ich bin da ganz Ohr. Ich nehme das gerne mit von hier. Jemand hat gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es im Augenblick in deiner Ehe eher so aussieht, dann hast du nicht genug gepflegt. Ihr habt nicht genug investiert. Ihr beide müsst in die Ehe investieren, natürlich. Das kann nicht einer alleine. Aber wollen wir Männer das wieder zuerst hören und da vorangehen und unsere Ehefrauen werden da ganz sicher mitziehen. 7. und letzter Baustein, sich unterordnen. Ihr sagt, wieso nennst du denn das erst an 7. Stelle? Im Text war doch das am Anfang, wäre doch als erster Punkt gekommen. Nun, ich glaube, ich hätte das bei euch auch als ersten Punkt nennen können, dann wäre auch niemand davon gelaufen. Aber ich halte solche Vorträge auch manchmal vor ganz anderem Publikum. Es ist gerade 2 Jahre her, letzten Monat, vor 2 Jahren, habe ich in Österreich gesprochen, in Ried im Innkreis, in einer Bauernmarkthalle. Und die Gemeinde hatte eingeladen, in der Zeitung, Inserate geschaltet, da kamen viele Gäste. Ich glaube, da war es besser vor diesem Publikum, dass ich mal ein bisschen gewartet habe mit dem Stichwort Unterordnung. Wenn nämlich manche Frauen das Wort Unterordnung nur hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin. Ja, das hat auch seine Gründe. Wahrscheinlich haben die Ehemänner das falsch verstanden, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Nein, nein, das hat er nicht geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern, nicht irgendeinem Mann, dem eigenen Ehemann als dem Herrn. Und da müssen wir ein Missverständnis vorbeugen. Paulus lehrt hier kein partnerschaftliches Ehemodell nach dem Motto, aha, die Frau ordnet sich dem Mann unter und der Mann ordnet sich der Frau unter. Das könnt ihr in manchen christlichen Büchern lesen. Aber ich glaube, dass das ganz falsch ist. Nirgendwo in der Schrift werden wir Männer aufgefordert, unseren Frauen unterzuordnen, sondern der Mann soll das Haupt sein in Ehe und Familie. Haupt heißt dienender Leiter. Haupt heißt nicht Pascha. Das ist nicht der Familienpascha, der sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, sondern dienender Leiter. Er liebt seine Ehefrau, er versorgt sie, er schützt sie, er führt sie, er ist ein echter Mann, der vorangeht. Das ist unsere Aufgabe. Und darf ich es mal so sagen, liebe Ehefrauen, ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Mann geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich erstmal sehen. Meine Frau bestätigt mir immer wieder, dass sie das doch gerne hat, wenn sie aufschauen kann zu mir, wenn sie sich anlehnen kann bei mir. Wenn du eure Ehe führst, dann wirst du dich nicht anlehnen können bei deinem Mann. Er vielleicht bei dir, aber nicht du bei ihm. Und ihr macht mir nichts vor, in vielen Ehen ist die Frau die Dominante, ist sie diejenige, die führt, und die Männer sind so bequem und lassen das über sich ergehen. Aber das ist nicht nach Gottes Willen. Und das wird auch Folgen haben. Wir geben damit unseren Kindern kein gutes Modell. Schaut mal, wenn Paulus schreibt, ordnet euch einander unter, da muss man kein Griechisch können. Das sieht man, er macht eine Aufzählung. Er sagt in Vers 23, Kapitel 5, die Ehefrauen ihren Ehemännern. In Kapitel 6, Vers 1, die Kinder ihren Eltern. In Kapitel 6, Vers 5, die Sklaven ihren Herren. Das ist eindeutig, das meint er mit, ordnet euch einander unter. Und ich möchte allen Frauen Mut machen, das wirklich zu leben. Ich weiß, das ist nicht einfach, sich unter einen Mann unterzuordnen, der nicht vollkommen ist, der Fehler macht, der erst in diese Aufgabe hineinwachsen muss. Kein Mann ist am Tag der Eheschließung ein perfektes Haupt. Keine Ehefrau ist am Tag der Eheschließung eine perfekte Frau. Wir müssen ja hineinwachsen in diese Aufgaben. Und darum, ihr lieben Ehefrauen, ermutigt eure Männer, Haupt zu sein, helft ihnen dabei, aber bitte predigt ihnen nicht. Hier ist der Ort, wo gepredigt wird, am Sonntagmorgen. Könnt ihr hier eine Predigt hören, aber zu Hause predigen weder die Männer ihren Frauen, noch die Frauen ihren Männern und schon gar nicht die Kinder ihren Eltern. Überhaupt nicht. Hier ist der Ort, wo gepredigt wird. In der Familie muss gelebt werden, nicht gepredigt, gelebt. Und wir wollen diese guten Ordnungen leben. Und ich kann euch sagen, deutete das eben an, das hat Folgen, wenn sich da die Akzente verschieben. Wisst ihr, dass es Statistiken gibt, die werdet ihr in der Zeitung nie lesen, die werdet ihr auch in den Medien nicht finden. Da wird eindeutig und klar gezeigt, dass wenn die Frau die Starke, die Dominante ist und der Mann schwach, dass die heranwachsenden männlichen Nachkommen, die Söhne, überdurchschnittlich oft homoerotische Neigungen haben. Die werden nicht unbedingt alle homosexuell, aber überdurchschnittlich oft haben sie mit homoerotischen Neigungen zu kämpfen. Sie fühlen sich zum gleichen Geschlecht hingezogen, zu Männern. Warum? Da ist etwas durcheinander gekommen. Sie wollten sich mit ihrem Papa identifizieren, aber der Papa ist schwach, die Mama ist stark. Da kommt irgendwie etwas durcheinander. Und darum bitte nehmt das ernst. Wir wollen das Leben auch im 21. Jahrhundert. Und ich habe vorhin die Männer gefragt, ob da eine Schwäche sein könnte bei uns Männern mit dem Lieben. Darf ich an der Stelle auch die Frauen fragen? Ich frage nur, könnte hier eine Schwäche bei den Frauen sein, dass Paulus am Schluss noch einmal darauf hinweisen muss, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Könnte da eine Schwäche sein? Ich frage nur. Und wenn ja, wenn wir das erkennen, lasst uns wieder neu diese biblischen Ordnungen sehen und wir wollen sie leben. Ich möchte mit einem letzten Beispiel schließen. Wir sind am Text entlang gegangen. Wir haben 7 Bausteine einer schönen, einer harmonischen, einer glücklichen, einer gesegneten, einer gottehrenden Ehe gesehen. Und wer aufmerksam zugehört hat, und das haben alle, wenn ich das richtig von hier vorne eingeschätzt habe, dann wer aufrichtig zuhört bei einem solchen Vortrag, der wird doch zu kurz kommen, erkennen in seinem Leben. Defizit, Mangel, Versagen. Manche haben die Jacke falsch geknöpft, die haben schon vor der Hochzeit falsch angefangen. Und, oder was es immer war, wer aufrichtig zuhört, der merkt doch, ich habe nicht so geliebt, wie ich hätte lieben sollen oder mich so verhalten. Und darum lasst mich bitte mit dieser letzten Geschichte schließen. In einem Fischerdorf irgendwo hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann, und sie waren in flagranti ertappt worden, aber den Mann hatten sie dann laufen lassen, wie das in Männergesellschaften dann gerne so ist, und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine sehr harte, drakonische Strafe. Ehebrecherinnen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Das drohte ihr jetzt. Und sie flehte um ihr Leben. Sie sagte, mein Mann liebt mich, wartet, bis er zurückkommt. Er ist draußen auf dem Meer, wartet, bis er zurückkommt, er wird mir verzeihen. Aber die Dorfrichter sagten, nein, morgen bei Sonnenaufgang wirst du hingerichtet. In der Nacht kam der betrogene Ehemann früher als erwartet zurück. Wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben. Er hörte, was geschehen war. Er rannte zu den Dorfrichtern und fiel vor ihnen auf die Knie und bat um das Leben seiner Frau. Und die blieben stur. Die sagten, nein, es ist bekannt geworden, es muss ein Exempel statuiert werden. Morgen bei Sonnenaufgang wird sie hinabgestürzt. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf am Abgrund versammelt. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Ein Mann verlas das Urteil und dann bekam sie einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens ein Netz aufzuspannen und seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, dass er unter Einsatz seines Lebens seine Frau gerettet hatte, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Letzte Folie. Ihr Lieben, spricht das nicht mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus dort am Kreuz getan hat? Wir können sagen, er hat dort sein Leben und sein Blut gegeben. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Niemand muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Wir dürfen aufgefangen werden. Einmal grundsätzlich, wenn wir mit der Schuld und Sünde unseres Lebens zu ihm kommen, wenn wir uns bekehren und dann immer wieder neu. Wir können kommen, auch heute Abend. Das Netz der Gnade ist gespannt. Und damit möchte ich eine letzte Einladung verbinden. Der Bernd hat es zwar vorher auch schon angetönt, wie man in der Schweiz sagt, die ja nicht weit entfernt ist. Ich wohne jetzt hier in Steinen. Diese Tage bis Sonntag gehöre ich euch. ihr habt mich gebucht, ich gehöre euch, ja. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Ihr müsst nicht denken, ach, den Wilfried, den dürfen wir nicht stören, der hat bestimmt Manuskripte zum Lesen dabei. Ja, genau, das habe ich, aber das mache ich nur, wenn ich nicht gebraucht werde, ja. Wenn ich nicht gebraucht werde, habe ich keine Langeweile, dann werde ich mit Findeisens klönen und andere Dinge machen, vielleicht mal ins Elsass rüberhuschen oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich gebraucht werde, bin ich für euch da. Wenn ihr mit jemandem mal sprechen wollt, der wieder weggeht, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, beim Einkaufen in Steinen oder so, hier in der Umgebung, ich stehe zur Verfügung. Wenn ihr sagt, nein, danke brauchen wir nicht, wir haben hier untereinander gute Vertrauensbeziehungen, bitte, dann bin ich euch nicht böse, ja, dann bin ich nicht neidisch, aber ich stehe zur Verfügung. Ich werde das nicht nach jedem Vortrag sagen, aber heute Abend nach diesem Thema unbedingt. Ich möchte gerne jetzt mit uns noch beten und dann hätte ich gerne noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit für ein paar Buchvorstellungen. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir heute Abend über das schöne Thema der Ehe nachdenken durften. Herr, und wir haben gesehen, du hast die Ehe gestiftet, du hast sie geschenkt. Es ist eine deiner großen Segnungen, die sogar noch aus dem Paradies stammt. Und ich möchte dir danken für jede schöne und glückliche Ehe, die es auch hier unter uns noch gibt. Ich möchte aber auch beten, Herr, für solche Ehen, die nicht so glatt gelaufen sind, wo es auf und ab gegeben hat, oder auch vielleicht solche, die im Augenblick eher in einer Krise stecken. Danke, dass wir nicht aufgeben müssen. Es ist immer zu früh aufzugeben. Und so hilft, dass die Eheleute wieder neue Impulse bekommen, ermutigt werden, von dir, ja, gezogen werden, an ihren Ehen zu arbeiten, zu investieren, aneinander festzuhalten. Und lass unsere Ehen schöner werden und noch mehr zu deiner Ehre. Darum bitten wir dich von Herzen, im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, ihr Lieben, da hinten ist ein kleiner Reisebüchertisch. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Kein einziger von euch muss da irgendetwas kaufen. Da geht es nicht um Geld verdienen, davon muss zum Glück überhaupt niemand leben. Ich kann von dieser Büchertischarbeit, da bin ich sehr dankbar, viele Projekte unterstützen und so weiter. Auch ein Missionar, der da jeden Monat seinen Beitrag kriegt. Aber seid ganz gechillt, ja, wenn ihr sagt, wir haben zu Hause so einen Stapel Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Ich auch, ja, aber das ist nun so. Ihr braucht da gar nichts kaufen. Seid ganz entspannt. Ich nehme am Sonntag alles wieder mit. Ich bin nächsten Monat wieder in Russland, deutschen Gemeinden. Die kaufen alles weg, ja. Da muss ich manchmal noch heimfahren und Nachschub holen. Also bitte bleibt ganz ruhig. Verliebt und was dann? Ein kleines Heft, 1 Euro, wenn ihr kein Geld mehr habt, weil ihr bei McDonald's heute Abend alles auf den Kopf geknallt habt. Ist nicht schlimm, nehmt es gratis mit, ja, ist überhaupt kein Problem. Solange der Vorrat reicht. Das haben meine Frau und ich mit einem jungen Ehepaar aus Stuttgart geschrieben. Die Face, wer die kennt, ja, er ist ein Schweizer. Dann liegt da eine CD, die kann ich nicht alle verschenken. Aber der Verlag hat die ein bisschen teuer gemacht, muss ich ehrlich sagen. Für eine CD 5,95 Euro, ihr dürft die für 5 glatte Euro gerne mitnehmen. Aber der Vortrag, der hat es wirklich in sich. Wirklich. Ich wünschte, alle würden den hören. Aber wenigstens eben die jungen Leute oder wenn ihr Kinder habt, die vielleicht gerade in dieser Phase sind, verliebt oder Freundschaft, hört euch diesen Vortrag an. Muss ja nicht jeder die CD kaufen. Kann man ja ein paar und untereinander ausleihen. Ja, ist doch überhaupt keine Frage. Roger Pugh, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, das ist auch KFG-Urgestein, gehört auch zu den Gründervätern der Konferenz für Gemeindegründung, in der ich mit dienen darf. Dann, wenn man sich gefunden hat und wirklich konkret den Hochzeitstermin vor Augen hat, also nicht irgendwann, ja, sondern meinetwegen noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, dann sollte man sich auf die Ehe vorbereiten. Hier unsere lieben Praktikanten können die Ältesten fragen. In unserer Gemeinde wird niemand getraut, der nicht vorher mit einem Ältesten oder einem anderen Ehepaar diesen Kurs durchgearbeitet hat. Seid froh, dass ihr nicht bei uns seid, ja? Ja, Vorbereitung auf die Ehe. Wir Deutschen, wir sind doch eines der gründlichsten Völker auf der Erde, werden höchstens noch von den Schweizern übertroffen. Ja, schaut mal, wir haben 9 bis 13 Jahre Schulausbildung, 5 bis 8 Jahre Berufsausbildung. Ich habe von einer Frau gehört, die hat sich 11 Jahre lang auf die Führerscheinprüfung vorbereitet. Ihr seht, wie gründlich wir Deutschen sind. Und in die Ehe wollen wir einfach so reinschlittern. Also bitte, Vorbereitung und das Buch, das wirklich, der Mann vergisst gar nichts. Das ist ein ganz erfahrener Eheseelsorger, hat viele Ehebücher geschrieben. Und natürlich solltet ihr davon 2 Exemplare haben. Es tut mir leid, das ist ein bisschen teurer, aber im Partnerset kostet das dann nicht 33, sondern 25 Euro. Das müsstet ihr euch jetzt mal bitte merken. Ja, das sind meine Mitarbeiter, die habe ich angestellt hier, meine Begleiter, die werden euch da gerne helfen, also da werden sie geholfen hinten am Büchertisch von den beiden, ja. 25 Euro, wer 2 davon mitnehmen soll. Dann wieder ein 1-Euro-Heft. Aber ich warne euch, der Mann ist ein Erweckungsprediger. Ihr werdet die Ohren so anlegen, ich sag's euch, die wird man kaum noch sehen. Der nimmt die Ehemänner ran und die Frauen. Das, so schreibt er über Ehe, wie ein Erweckungsprediger, der Zweck der Ehe von Paul Washer. Also das Heft solltet ihr unbedingt lesen. Nehmt es mit, solange der Vorrat da ist, auch wenn ihr kein Geld habt. Ja? Wer ein bisschen mehr in die Ehe investieren will, manche Männer verdrehen dann die Augen. Was? 14,99 Euro? Ja, liebe Ehemänner, wisst ihr, was eine Scheidung kostet? Ich bitte euch, ja. Also lieber mal ein paar Euro in die Ehe investieren. Wir haben das längst gelesen, meine Frau und ich. Lange Zeit war es auf Platz 1 der Ehebücher in Amerika. Gerade erst letzte Woche hat mir jemand gesagt, er hält es für das beste Ehebuch, das er kennt. Na gut, er kennt nicht alle, ja. Ich auch nicht alle, die es gibt. Aber ich kenne viele und es ist wirklich sehr gut. Noch ein Ehebuch, dann soll es genügen. Das Hohelied von Fruchtenbaum. Arnold Fruchtenbaum ist ein gläubiger Jude. War der schon mal hier in Steinen bei euch? Nicht? Also das ist der Rechte auf dem Bild, ja, nicht durcheinander bringen, der Rechte auf dem Bild ist der Fruchtenbaum. Und ich kenne ihn wirklich gut. Ach so, links, okay. Ja, spiegelverkehrt, ne? Ich glaube, ihr habt ihn trotzdem erkannt. Er legt das Hohelied Vers für Vers aus und zeigt, dass es ein Buch ist, das Gott Ehepaaren gegeben hat. Extra für Ehepaare, ein Buch in der Bibel. Und er wendet das wunderbar auf die Ehen an. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und heute Abend habe ich auch mal kurz das Thema Scheidung angerissen. Wiederheirat habe ich nicht erwähnt, aber hier ist ein Buch, das heißt Wiederheirat ist Ehebruch, es sei denn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Vielleicht interessiert auch jemand dieses Thema. Das muss ja nicht jeder unbedingt lesen, aber wer in der Hinsicht vielleicht Fragen hat, dem empfehle ich das. Die Bücher sind dort, da ist die Kasse des Vertrauens. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja? Ich stehe lieber euch zur Verfügung für Gespräche, Fragen, Gebet etc. So, jetzt kommt noch einmal der Bernd und sagt, wie es hier zu Ende geht.